Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Das fast komplette Team ist dabei, nämlich Erik.
Hallihallo.
Der Alex.
Hallo.
Anne-Marie. Anne-Marie ist nicht dabei.
Die hat momentan, News, habe ich gehört.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das potenzielle Hörerpublikum dadurch abschrecken, dass wir jetzt diese Nachricht mitteilen.
Ja, aber ich sag mal sowas. Sagen, weil dann haben wir keine Hörer mehr.
Aber die ganzen Groupies nicht mehr am Hals, insofern.
Was ist ja auch immer mal temporär, also das ist ja jetzt nicht gesagt, dass das hier und überhaupt, wir wünschen es zwar, aber.
Also wo waren wir stehen geblieben? Wir haben den Titel noch vergessen. Der heißt Heiß ich Alfredo und ich hoffe, ihr seid hellauf begeistert und die Insider-Fans von euch wissen schon, wo das her ist und wie die Referenz ist und die werdet ihr auch nicht in den Outtakes finden, also macht euch einen Kopf und schreibt es in die Kommentare.
Mal ganz kurz, was haben wir eigentlich für eine Zielgruppe? Alterstechnisch.
Ja, junge Mädchen zwischen 18 und 30, würde ich mal sagen.
Oder andersrum gefragt, wie alt sind die beiden?
Hübsche junge Mädchen.
Wie alt sind die beiden Hörer?
Die beiden Hörer sind
hübsche, ungebundene Damen zwischen 18 und 30.
ich glaube, wir haben die zwei Hörer. Der eine ist 6, der hat irgendwie immer noch den Podcast abonniert, weiß nicht warum. Und die andere ist schon 88 und kriegt ihn auch nicht mehr raus aus ihrem Feed. Also insofern.
Wollen wir mal ganz kurz, du wolltest gerade Hörerfeedback, ja, Comments und so. Also zum einen mal noch mal ganz prinzipiell den Hinweis, ihr könnt auch bei iTunes, wenn ihr uns da hört, könnt ihr uns auch kommentieren. Das haben auch schon welche gemacht. Ganz toll.
Echt? Haben das welche gemacht? Noch nie geguckt.
Ja, da kann man so Sternchen vergeben und man kann auch kommentieren und so. Das ist ganz toll, weil wenn das ganz viele machen, dann kann es passieren, wir werden hier so trending oder so oder keine Ahnung, stehen wir halt ganz oben.
Sozusagen gefeatured, ne? Aber wenn ja, das genauso genau. Gut klappt wie Flatter, ne? Im letzten Podcast haben wir genau ein.
Na, rat mal, wer das war.
Ich wage ja kaum zu fragen, ob das Erik war.
Ich war das, genau.
Wenigstens einer.
Ich habe eine Mail gekriegt von Flatter, dass ich diesen Monat mal wieder flattern muss, da habe ich gedacht.
Ihr Trantüten da draußen. Nein, also wenn ihr uns zu schätzen wisst, ne, dann könnt ihr das mit einem Flatter-Klick auslösen und
ich glaube, also Flatter haben ja meines Erachtens nur diejenigen, die selber auch irgendwie einen Blog haben oder Twitter oder sowas. Twitter kann man jetzt auch flattern. Die vielen, die das nicht haben, die haben natürlich auch keinen Flatter. Und deswegen, es gibt hier so eine Seite, die heißt Die Crew, da könnt ihr auch mal gucken. Und da gibt es eine Amazon-Wishlist. Also wenn ihr mal irgendjemand, wenn ihr da Anne-Marie eine Freude machen wollt zum Beispiel oder sowas, oder wenn ihr wollt, dass sie bald wiederkommt, dann könnt ihr aus der Anne-Marie ihre Amazon-Wishlist ihr irgendwas bestellen. Ich weiß gar nicht, was sie drauf hat. Alex hat auch eine, Daniel hat auch eine, ich habe auch eine. Genau. Also wenn ihr keinen Flatter habt, dann guckt halt einfach mal, was da so zu finden ist.
Und wir wollen nochmal erwähnen, ne? Also es lohnt sich auf alle Fälle.
Für uns, ja. Weil
für
wir
uns
kriegen was.
Zum einen und zum anderen lohnt sich der Podcast auch, weil es ist doch immer wieder eine Menge Serien, wir unsere Zeit opfern, die wir schauen und euch die irgendwie mundgerecht aufzubereiten. An dieser Stelle, das wird Erik besonders interessieren, der war ja vom letzten Mal schon von The Good Wife und dass ich nochmal angefangen habe, so begeistert. Ich habe jetzt mittlerweile Staffel 2 auch durch und ich sag mal nur so viel, die lohnt sich alleine schon wegen Michael J. Fox.
Das hast du ja auch heute getwittert,
ne? Das hast du, weil wir sind nämlich auch auf Twitter. Wir sind multimedial überall und nirgendwo. Auf Facebook, auf Twitter und dann schaut einfach mal rein.
Ich bin auch auf Google Plus.
Das Ding ist ja auch alles genauso selber, verödet und ne, naja, ich weiß auch nicht.
Kann man so nicht sagen. Also ich sag mal, bei Google Plus ist jetzt momentan der Stand wie bei Facebook relativ am Anfang. Es sind eigentlich nur die Leute da, mit denen man sich auch wirklich qualifiziert austauschen kann. Dieser ganze Hype, dass wirklich die ganzen DAOs alle das Ding stürmen, wie bei Facebook, ja, wo du gar nicht mehr Herr wirst, wo du jeden Tag irgendwelche Freundschaftsanfragen kriegst von irgendwelchen Leuten, an die dich gar nicht mehr erinnern kannst. Das ist halt bei Google Plus noch nicht. Das finde ich irgendwie sehr angenehm.
Die ganzen Weiber wieder am Graben sind, Erik. Ja,
die ganzen Echsen und so.
Rupies hier. aber das soll nicht Gegenstand dieses Podcasts sein. Und nochmal, wie gesagt, der heiße Tipp, The Good Wife, unbedingt mal reinschauen, ist wirklich spannend.
Das hat auch zum Beispiel Rick geschrieben, ja. Im Kommentar zur letzten Folge. Er meinte nochmal zu Fringe, dass er die Comic-Folge auch genial fand und zu Good Wife meinte auch, da wird er mal reinschauen, ob die Serie so gut ist, wie wir sagen.
Ist sie auf alle Fälle.
Dann hatten wir das Thema gehabt mit Stephen King-Verfilmung, glaube ich, oder ich glaube im Zuge von Haven war das, ne? Da hat er Rocket Science geschrieben, weil wir eben über den dunklen Turm gesprochen haben. Da war wohl eine TV-Serie geplant über diesen Stephen King-Film, ist aber wegen finanziellen Problemen erstmal gecancelt oder postponed worden. Also es gibt auch eine Webseite dazu, hat er gepostet, den Link darktowermovies.com, da könnt ihr mal schauen, ob es da irgendwie weitergeht. Und der Q4D, der hat schon Haven ziemlich weit geschaut und hat gemeint, das geht so weiter mit diesem Monster of the Week, aber es gibt halt auch noch einen roten Faden, sollte man dranbleiben, meint er.
Alex, wie sieht es bei dir aus? Bist du dran geblieben oder momentan nicht?
Also
grundsätzlich ja, nö. Aber gerade nicht.
Die haben ja auf RTL 2 angefangen gerade zu übertragen, ne?
Ich weiß es nicht genau.
Mit der ersten, ja, es war eine Aussage, keine Frage.
Achso.
die haben jetzt mit der ersten Staffel angefangen. Doppelfolgen, jeden Mittwoch, also heute.
On Block sozusagen. Nee, es ist ja eigentlich nett, aber wie gesagt, bin noch nicht zugekommen, hatte mit The Good Wife genug zu tun insofern. Erik, was ist momentan dein persönliches Highlight, TV-Highlight?
Mein persönlich habe ich eigentlich jetzt mehrere. Also zum einen Highlight, Entourage ist leider zu Ende gegangen. Jetzt am Sonntag war die finale Episode der 8. Staffel. Oh, ich habe sehr geheult.
Ja, ja, also, hast du ja getwittert, dass du sehr nah am Wasser gebaut bist.
Das ging mir, ich muss sagen, bis jetzt sehr selten so bei Serien. Das ging mir bei Lost so, dass ich sehr traurig war, dass es zu Ende war. Aber so sehr geflennt wie bei Entourage habe ich nicht. Also bei Lost jetzt. Also Entourage, das hat mich echt, weil das war echt so schön und so perfekt. Und da kamen halt auch nochmal so Referenzen dann wirklich an die allerersten Staffeln wieder, so ein paar Zitate und so. Es war einfach schön. Und es ist trotzdem noch ein bisschen offen gelassen worden, weil es ist ja eventuell geplant, da einen Kinofilm nachzuschieben. Und da haben sie schon jetzt nicht offensichtlich was offen gelassen, aber es gibt Möglichkeiten, sagen wir mal so. Also wenn ihr die letzte Folge schaut, dann schaltet nach dem Abspann mal nicht aus. Mehr verrate ich mal nicht.
fast wie der Lost-Film, Alex, ne?
Den müssen wir auch bald an
dieser Stelle nochmal erwähnen.
Mit dem Unterschied, ich habe natürlich auch gleich die Quoten angeschaut. Und zwar Entourage war an dem Tag auf Platz 2 und auf Platz 1 war das Season-Finale von True Blood. Da könnte vielleicht die Annemarie mehr dazu sagen. Aber was natürlich interessant ist, True Blood und Entourage sind beides HBO-Serien. Das heißt, da müssen die Leute richtig bezahlen dafür, wenn die das sehen wollen. Und die hatten irgendwie, weiß nicht, ich glaube 5 Millionen Zuschauer und das ist schon ziemlich viel für Pay-TV, die alle ja irgendwie einen Betrag dafür löhnen. Ja, ich weiß nicht, wie viel da dafür bezahlen, aber das ist schon eine Größenordnung. Ne? True Blood hatte dann nochmal mehr, glaube ich 6 Millionen Zuschauer. Das ist schon eine Größenordnung.
Habe ich immer noch nicht den Zugang so richtig gefunden. Wollte ich immer mal reingucken, aber so richtig, tja, ne, hab ich's nicht geschafft.
Den Knissler wollen wir nicht außer Acht lassen, der kommentiert ja auch immer sehr viel. Er meint, es war eine sehr schöne Folge. Oh, Schleimer. Nee, hören wir auch gerne. Und er will auch unbedingt mal bei Haven reinschauen und er erzählt noch von einer Serie, die heißt Free Agents. Mit dem Hauptdarsteller aus Episodes, ja. Und genau, dann hat der Rick noch geschrieben über Shameless, hat einen Piloten gesehen, findet er geil und Californication ist er durch Staffel 1 durch. Ja, da kommt glaube ich dann, ich glaube die zweite war nicht ganz so, die dritte war wieder gut oder so. Also ja, und der Sven hat glaube ich zum ersten Mal kommentiert, wenn ich mich recht erinnere. Der hat jetzt Friends with Benefits, hat er sich angenommen. Das hatten wir empfohlen gehabt oder besprochen gehabt, sagen wir so. Ich glaube, wer fand es nicht gut? Doch, Alex fand es nicht gut, ne? Ich fand es, glaube ich ziemlich gut.
Ich fand es auch ganz gut, doch.
Ja. Also. Und er hat gleich die ersten 9 Folgen geguckt und er meinte, man kann zwar nicht großartig lachen, aber die Charaktere, die Entwicklungen wären wohl sehr nett. So, das war's mit den Kommentaren zur letzten Folge. Audioboost haben wir keine bekommen.
Nein, hatte ich vorhin nochmal geguckt. Aber wir haben sie auch lange nicht mehr genug erzählt.
Ich weiß auch gar nicht, wie es geht. Von daher.
Aber das machen wir jetzt auch nicht nochmal. Also,
das findet ihr schon raus, Leute.
Der Alex hatte letzte Woche ja schon angedeutet, dass er für sich eine Serie rausgesucht hat, die er zumindest, wie bist du drauf gekommen, Alex, vom Trump-Trailer oder von, hat dir die einer empfohlen?
Von RTL, also von RTL 2 Trailern. Und dann sah das ein bisschen mysteriös aus, verwegen, so wie ich. Da hab ich gesagt, Mensch, gucken wir mal rein.
Und die gibt's schon eine ganze Weile, die Serie. Und die heißt wie, Alex?
Warehouse 13.
Genau. Hat nämlich da Alex gesagt, du Erik, da gibt's so eine Serie, guck da mal rein. Da habe ich auch reingeguckt.
Da haben wir alle reingeguckt. Und das könnte er mittlerweile auch ganz gut. Wie gesagt, 2009 fing die an. Die dritte Staffel läuft, glaube ich, gerade. oder ist gelaufen, bin mir gar nicht sicher, wie auf welchem Stand die momentan sind. Die ersten zwei DVDs könnt ihr jedenfalls schon kaufen, die ersten zwei Staffeln.
Kann ich dir sagen, die sind bei der dritten Staffel.
Sind, also läuft gerade momentan der dritten Staffel. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt nur den Piloten gesehen und ich war eigentlich doch relativ angetan.
Angetürnt.
Was?
Ach so, angetürnt.
Angetürnt, ja. Aber ich greife vorweg und der Alex kann dir mal kurz erzählen, worum es da eigentlich geht.
Ja, also eine Lagerhalle. Nee, Quatsch. Also,
ich wusste nicht, ob ihr es wusstet, ne?
Hallo erstmal. Nee, also wie gesagt, wie schon vorab gesagt, eine Mystery-Serie mit, ja, auch ein bisschen Verschwörungsgeschichten. Von Anfang an vielleicht, wir Hauptdarsteller sind zwei Agent aus der, lass mich lügen, NSA?
Ist nicht einer FBI, nee. Einer CIA oder so?
Irgend sowas. Und also auf jeden Fall, auf jeden Fall so eine Agency in den USA, so wie CIA, FBI, wie sie alle heißen. Und die, man beginnt halt damit, dass die auf einer Museumseröffnung oder einer Vernissage da sind, um den Präsidenten zu beschützen vor Angriffen, während er halt in dieses Museum kommt. Was dann auch erfolgreich durchgeführt wird. Das heißt, es gibt irgendwie dann so ein bisschen einen Angriff auf den Präsidenten oder man denkt, es wird angegriffen und dann beschützen sie den halt. Und da wird halt schon gezeigt, wie ein mysteriöses Objekt den ganzen Vorgang auslöst und wie eine weitere mysteriöse Person dieses mysteriöse Objekt wegnimmt und wegbeamt irgendwie. Und das wundert alle. Und hin und her. Auf jeden Fall haben die beiden Hauptdarsteller dann diesen Präsidenten beschützt und werden darum, ja, ich will nicht sagen verschleppt, aber die werden dann in das besagte Warehouse 13 gebeten mit Nachdruck, dass sie da halt selber hinfahren am nächsten Folgetag. Und dann stellt sich halt heraus, dass dieses Warehouse 13 ein Lagerhaus, eine Lagerhalle ist, wo sehr, sehr viele mysteriöse Objekte gelagert werden, die halt zum einen, ich sag mal, ist auf ganz plakativ, die USA bedrohen mit mysteriösen Eigenschaften.
Also ist quasi so das Ding, was bei Indiana Jones auch, da hatten die da auch so eine riesengroße Halle, wo dann
genau,
hier
richtig. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich.
Das Kreuz Christi genau, oder irgendwas halt gelagert ist.
Nein, das ist die Bundeslade. Genau. Die Bundeslade. Mann.
Ich war nicht mehr ganz im Klaren, das ist ja auch lange her.
Alex, nachdem du jetzt ungefähr 20 Mal mysteriös gesagt hast, klingt alles sehr mysteriös, ha?
Ist es denn eine Mystery-Serie?
Eine mysteriöse Serie. Ja, auf jeden Fall, diese beiden Agents wurden auserwählt, dieses Lagerhaus oder Nachfolger als Beschützer dieser mysteriösen Sachen in diesem Lagerhaus zu werden, was sie aber als erstes nicht so richtig akzeptieren, weil sie halt doch so nicht verschleppt wurden, aber doch da hingebeten wurden und keine wirkliche Wahl hatten, das anzutreten, diesen Job. Und wie gesagt, in den ersten beiden Folgen, so die erste Folge ist so eine Doppelfolge, da haben die halt den ersten Auftrag, ein mysteriöses Objekt einzuholen und in das Lagerhaus zu holen.
Also die Aufgabe ist, mal ganz kurz, Alex, die Aufgabe ist halt, die sind eigentlich Bewacher dieser Artefaktenkammer und die müssen halt aufpassen, dass nichts rauskommt und nichts verschwindet irgendwie. Also nichts reinkommt, nichts verschwindet, alles so. Aber es passiert halt immer ein Objekt, das weggeht, ne?
Nee, sie müssen eigentlich so nicht, nein, da liegst du sehr falsch, Daniel. Der Hauptchef, also es gibt noch einen Chef über ihn in diesem Lagerhaus, der ist immer auf der Suche nach mysteriösen Vorkommnissen in den USA. Da hat er so einen speziellen Computer und da müssen dann die beiden Kollegen dann immer hinreisen und dann hat dieses mysteriöse Objekt einfangen und dann in das Lagerhaus überführen und einlagern. Und diese Geschichten werden immer erzählt, was sie dann halt dort vor Ort bei den Leuten erleben und wie sie halt dieses mysteriöse Objekt dann immer einfangen. So, und das ist halt immer die Geschichte, also immer so, ja, man kann auch wieder sagen, Monster der Woche. Und ist
in
aber.
In dem Fall, wo Artefakt, ein mysteriöses Artefakt der Woche.
Richtig, vollkommen. Was die Serie ausmacht, ist wirklich dann auch, wie gesagt, diese Eigenschaft, diese Objekte, das ist immer ganz lustig, weil er ein bisschen Geschichts-Background hat. Und was halt irgendwann sehr lustig ist, ist halt diese Dialoge zwischen den beiden Hauptdarstellern, weil die wirklich sehr, sehr gut und lustig miteinander agieren. Das macht wirklich Spaß, dann den beiden da auf dieser Suche nach den mysteriösen Objekten zuzugucken. Also das.
Die haben halt einen prima Wortwitz und eigentlich mögen die sich so wie Hund und Katze, so die beiden Hauptdarsteller. Und,
genau.
Aber kommen trotzdem doch irgendwie relativ gut auseinander, was sehr mysteriös ist.
Ja, und was auch wieder da für die Serie spricht, es gibt einen roten Faden, das heißt, es gibt ein Vorkommnis, es gibt, ja, kann man auch benennen, also wie gesagt, da versucht irgendeiner von extern in das Lagerhaus, in das Datennetzwerk des Lagerhauses einzubrechen und sich reinzuhacken, was er auch immer mehr schafft. Und da weiß man halt nicht, wer steckt dahinter und wer will sich da reinhacken. Und das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durch die Serie zieht. Und das ist schon, also ist sehr kurzweilig, sag ich mal. Also man kann es wirklich gut angucken. Und ich sag mal, auch die drei Staffeln bis jetzt sprechen ja für sich, dass es auch angenommen wird von der Zuschauerriege. Und wie gesagt, mich überzeugt, ich gucke das auch weiter, es ist wirklich sehr kurzweilig und das hat nicht die Qualität von Fringe zum Beispiel oder von Lost, wo es wirklich sehr, sehr mysteriös zugeht, aber so als kurzweilige Serie
ist es. Ja, man muss halt auch sagen, es ist wieder von diesem etwas kleineren Sender Sci-Fi. In dem Fall, mich stört es wieder überhaupt nicht. Ich finde, wie gesagt, auch nicht unbedingt so dieses, okay, diese mysteriösen Artefakte sind schon ganz interessant. Aber es ist mehr so dieses, wie lösen sie das, wie kommen sie da hin, und sie, die Partnerin, ist ja mehr so, ja, auf Linie getrimmt, und er ist halt doch so ein bisschen sehr unorthodox, und wie beiden dann trotzdem miteinander agieren, und auch dann dieser, wie nennt man ihn, Lagerhausbewacher, dieser Arthur, da, der ist ja auch so ein bisschen komischer Kauz eigentlich, so ein bisschen Verschnitt, so Bill und Ted's verrückte Reisen. Da gab es auch so einen Typen, diesen mit Brille. Erik, da bist du eher so der Typ, der vielleicht wissen könnte, wen ich meine.
Bill und Ted's verrückte Reise, Keanu Reeves?
Ja, nee, der außerhalb der Telefonzelle, der Time Lord da sozusagen.
Ah, okay, das darf ich jetzt den Namen nicht mehr.
Ist ja egal. Jedenfalls so in der Art, so eine Figur ist das. Und da
frag ich mal nach Nebendarsteller von 20 Jahre alten Serien.
Naja, also wenn einer das weiß.
Aber ich muss natürlich sagen, weil du tust ja hier den Sender Sci-Fi jetzt ein bisschen Unrecht, glaube ich. Das ist einer der größten Kabel- und Satellitensender und gehört mit zu NBC Universal.
Ja, nee,
und aber in der Sparte die produzieren zum Beispiel auch diese ganze Schar an Stargate und Battlestar Galactica und Eureka, und also die haben richtig viele Serien, die sie selber produzieren. Haven ist ja auch eine Sci-Fi-Serie oder so. Na, Caprica jetzt neu und so. Also das ist kein kleiner Sender, ne?
Nein, es ist nicht low budget, aber es ist trotzdem halt mit einem, sagen wir mal, engeren Budget als so eine Hauptserie auf, wie Lost zum Beispiel. Ein Budget von Lost hat es nicht. So, aber das, was sie mit dem wenigen Geld in Anführungszeichen machen, setzen sie halt wirklich gut um.
Ja.
Dir hat es nicht gefallen anscheinend.
Was heißt nicht gefallen? Ich bin eher so ein bisschen unentschieden, weil ich meine, gut, ich gebe solchen Pilotfolgen, da ist ja immer so, das kann dann so oder so sein, je nachdem, wie die das entwickeln. Vielfach werden ja auch erstmal nur so eine Pilotfolgen produziert, die werden dann gezeigt und dann wird sich erstmal richtig Arbeit gemacht und nochmal dann die Staffel nachgeschoben, oder manchmal machen sie sich auch die Mühe und produzieren dann die Pilotfolge nochmal neu. Weiß ich nicht, wie es hier war, ob es so war oder ob es nicht so war. Ich muss sagen, ich fand die Effekte halt ziemlich sehr altbacken, also wie in irgendwelchen alten 90er Jahre Horror-Abenteuer-Filmchen. Und ich mag auch den einen Schauspieler nicht, also es ist halt eine persönliche Sache.
Den Hauptdarsteller, oder wen meinst du, magst du jetzt nicht?
Na, den, der da hier quasi der Hausmeister da in diesem Warehouse da.
Ach so, Saul
Rubinek, genau. Rubinek. Den mag ich halt nicht, und auch so wie er so spielt und so, das ist alles so, weiß nicht.
So grundsätzlich nicht, oder irgendwoher aus irgendwelchen Filmen? Also das ist dann.
Ach, ich weiß nicht, immer wenn ich den in irgendwelchen Filmen sehe, der spielt halt meistens dann auch irgendwelche Nebenrollen oder so.
Ich finde ihn immer gerade cool, er ist halt ein bisschen kauzig, ein bisschen
verschoben. Ja, das ist halt eine persönliche Sache, habe ich doch gesagt. Das ist jetzt. Ja,
sah so dein Mathelehrer aus, Erik?
Nein, ich hatte eine Mathelehrerin.
Die sah so aus, scheiße, Erik.
Ja, aber auf jeden Fall, der hat schon in einigen guten Filmen mitgespielt, auch viele Serien mitgespielt, aber ich kann mit dem nicht so viel anfangen. Also das wirkt bei mir immer, weiß nicht, nicht so gespielt, als musste er sich so großartig Mühe geben, das so zu spielen, und so war es hier auch wieder so ähnlich. Und dann fand ich auch dieses Ganze, fand ich alles so weit hergeholt, ja. Also ja, mit diesen Zweien, dass die da hin, und okay, es ist halt eine Mystery-Serie, aber ich meine, gut, bei Akte X, ja. Alex?
Ich glaube, die wollen aber auch nicht sehr ernst genommen werden. Also du merkst ja schon, dass es so ein bisschen alles spaßig gemacht ist.
Finde ich auch. Also übertrieben ein bisschen.
Also
dafür war es mir zu wenig Spaß. Also das habe ich ja auch gedacht. Es waren ja ein paar lustige Szenen drin. Aber das war dann eher so klamaukig und war jetzt nicht so, ja, dass jetzt zum Beispiel das ganze Genre irgendwie ein bisschen aufs Korn genommen wird, wie bei, was weiß ich, Men in Black oder so, keine Ahnung. Oder so wie es Indiana Jones macht, der dann eben immer einen coolen Spruch parat hat oder so. Das fand ich hier nicht, aber es kann natürlich sein, dass sich das dann im Laufe der Serie in den nächsten Folgen irgendwie ändert.
Mal noch ein interessantes Trivia am Rande. Für die Leute, die viel Hörbücher hören, die den Hauptdarsteller, die Synchronstimme im Deutschen zumindest, ist Simon Jäger. Den sollte man, wenn man, wie gesagt, viele Hörbücher hört, eigentlich kennen. Nur mal so am Rande.
Na, woher? Verrätst du uns das auch noch hier, für die, die es nicht kennen?
Müsste ich jetzt selber gucken, ich weiß nicht.
Ach.
Naja, ich habe Haufen von dem, aber ich weiß jetzt keinen Titel aus dem Kopf. Ich weiß doch, wie ich es mit Namen so habe. Ich weiß nur, dass das ein Synchronsprecher ist und dass der häufig auftaucht.
Ey, guckst du es denn weiter oder hast du es komplett abgesägt?
Also, ich behalte das, sag ich mal, unter Beobachtung, wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich vielleicht mal weiter gucken. Aber jetzt habe ich erstmal, jetzt fangen ja die ganzen neuen Serien alle an und da habe ich eigentlich genug zu gucken. Und so toll fand ich es jetzt nicht. Also ich würde mal sagen, so mein Suchtfaktor liegt bei 40% bei dieser Serie. Also wenn sich mal irgendwas ergibt, wenn da nichts weiter parat ist, dann gucke ich da weiter. Aber ansonsten, wie sieht es bei euch aus?
Also ich hatte es ja, wie gesagt, vor längerer Zeit schon geguckt und ich fand es, wie Alex schon angedeutet hat, ziemlich kurzweilig und es macht Spaß, das zu sehen. Aber so diesen letzten Drang, jetzt auch wirklich weiter zu gucken, der fehlte mir immer noch so ein bisschen. Aber vielleicht eher wie du, Erik, so, wenn ich mal nicht weiß, was ich gucken will, würde ich das auf alle Fälle nochmal gucken, weil das macht schon echt irgendwie, macht was her, sagen wir mal so. Also die ist nicht schlecht, aber so der letzte Drive, zum Beispiel jetzt bei The Good Wife, der war wesentlich größer, dass ich das sehen wollte. Alex, hast du schon mehr Folgen gesehen oder jetzt bloß die?
Ich habe noch, ja, 2-3 Folgen danach mir angeguckt.
Und geht in dem selben Stil weiter.
Ja, das Einzige ist, wie gesagt, die Fälle an sich sind kurzweilig und der rote Faden, da will man dann schon irgendwann wissen, was dahinter steckt. Also das haben sie schon ganz gut gemacht, da bauen sie schon eine kleine Sache auf nebenher.
Also nochmal zusammenfassend, wer halt Warehouse 13 halt mag, also denke ich mal, müsste schon Science Fiction ein bisschen mögen, weil diese ganzen Artefakte sind halt mehr oder weniger alle frei erfunden. Die Effekte, wie Erik angedeutet hat, sind vielleicht nicht so super optimal, aber es ist schon eine nette kleine Mystery-Serie mit einer ordentlichen Portion Humor. Und der Humor kommt, glaube ich, nicht zu kurz, Alex, oder?
Ja, auf jeden Fall nicht.
Wie sieht es da bei dir aus, Alex? Guckst du weiter? Also liegt es irgendwie über der Hälfte dein Suchtfaktor? Oder?
Ja, das eine. Wie gesagt, ich bin ja sehr kritisch, was das angeht. Ich gucke ja wirklich nicht viel. Und das, ich habe mir jetzt auch die erste DVD-Box gekauft. Cross the fingers, ne? Und nee, guckst auf jeden Fall weiter. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, was ich vorhin sagen wollte. 90%. Nein, natürlich nicht. Wenn jetzt, sag mal, Lost eine 100 waren und Fringe ist eine 90, dann hast du mal eine gute 60, knapp über der Grenze, dass ich weiter gucke.
Okay.
So, was ich sagen wollte ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich 3 Staffeln lang jede Folge irgendwie ein mysteriöses Ding da irgendwo suchen und das halt über 3 Staffeln halt ausbreiten, weil dann wird es wirklich langweilig. Kann mir nicht vorstellen, dass sie das über 3 Staffeln so laufen lassen.
Ja, da muss halt noch ein bisschen mehr kommen, denke ich mal. Wäre mal interessant, für jemanden, der es halt aktiv weiterguckt und immer noch guckt, einfach mal in die Kommentare reinschreiben, ob da noch ein dicker roter Faden kommt oder ob da noch irgendwie
irgendwelche Paralleluniversen ist.
Ja, und dann alles von Neuem oder so anfängt.
Oder wie war das in diesem CBS-Film da, wo der Sheldon immer gesagt hat, ja, und gibt's in dieser Serie irgendwelche Roboter-Dinosaurier, die miteinander kämpfen? Habt ihr das schon geguckt hier, diese Season-Preview von CBS?
Nee, noch nicht. Nee. Aber die werden wir, denke ich mal, in einem der nächsten Podcasts nochmal kurz mit ansprechen, bevor es dann wieder richtig losgeht. Erik, du hast es schon angedeutet.
Es geht ja dann schon los.
Ich wollte gerade sagen, ne? die neue Saison ist quasi eröffnet. Die ersten Serien sind schon wieder angelaufen. Und zu meiner Schande, es gibt schon 2 Folgen von Lost Girl. Ich habe noch keine gesehen. Das wird sich aber bald ändern.
Das ist bestimmt gut.
Auf jeden Fall. Und was jetzt auch quasi kurz vor der Türe steht, da bin ich ein bisschen gespannt drauf, obwohl ich die Serie nie wirklich gesehen habe, ist jetzt am 19. September, also wenn ihr das am Freitag hört, habt ihr noch Zeit, kommt die neue Two and a Half Men in neuer Besetzung. Die neue Staffel.
Ach nee, das muss man sich nicht antun. Nee.
Den Piloten will ich ganz gerne mal sehen. Ich will
zum einen sehen, wie sie es halt
rausgeschrieben haben und zum anderen, ja, wie es dann letztlich, ob es irgendwie, der lustig ist überhaupt, Ashton Kutcher. Ich kenne den jetzt nicht so.
Er kann auf jeden Fall sehr lustig sein, weil dieses, die wilden 70er da, das ist ja wirklich extrem lustig gewesen, fand ich jetzt.
Ich muss natürlich sagen, das einzige Mal, wo ich Ashton Kutcher richtig gut fand, das war, wo er eine ernste Rolle gespielt hat, das war bei hier Butterfly Effect. Den fand ich sehr gut. Okay, teilweise gut fand ich ihn bei Hey Mann, wo ist mein Auto?
Aber war das nicht
mit dann hört's auch schon auf.
Dennis Quaid hier, der Butterfly-Effekt irgendwie? Da täusche ich mich da jetzt.
Nee.
Da täuscht
also, falls das du nicht einen von diesen unsäglichen, da gibt es noch einen zweiten und einen dritten Teil, aber also, die sind ganz furchtbar. Falls du zufällig einen von denen gesehen hast, weiß ich jetzt nicht.
Ach, es ist ja auch nicht so wichtig.
Aber den ersten ist sehr empfehlenswert, wenn ihr mal schönen Filmabend machen wollt, ein bisschen Mystery und lasst euch da nicht drüber wegtäuschen. Der Anfang des Films und so, der hat mit dem Rest, ja, schaut es euch einfach an. Ich verrate mal gar nichts. Also für die Leute, aber die so ein bisschen Mystery.
Hm? Alex? Kennt die Serie, die wilden 70er?
Ja, ja.
Ey, aber irgendwie gerade überhaupt nicht.
Mich jetzt, dass du Comedy guckst, Alex.
Ja, das war ja vor 10 Jahren, oder? Da haben wir ja noch während des Studiums
noch viel Zeit gehabt. Man entwickelt sich ja auch weiter im Leben. Was, die wilden 70er heißt das?
Ja, ich weiß nicht, wie das Original hieß, Eric.
Ich gucke bei Google.
That 70s Show hieß es, glaube ich.
Ja, genau, richtig.
Jawohl.
Jawohl.
Gut, da kann ich ein paar News einflechten. Zum einen, ihr kennt doch bestimmt Ed O'Neill aus zum Beispiel jetzt aktuell Modern Family oder aus Al Bundy oder Schrecklich nette Familie, Married with Children, wie es damals hieß. Der hat jetzt einen Hollywood-Stern bekommen und natürlich vor einem Schuhgeschäft.
Ach, scheiße.
Genau, fand es sehr cool. Also die Fotos könnt ihr euch mal angucken. Der hat sich total gefreut und es gibt da auch so Videos auf YouTube. Also der hat sich echt gefreut. Das sieht man dem voll an, ne? Weil ich sag mal so, Serienstars ist eigentlich relativ selten jetzt so beschieden, dass die so einen Star auf dem Hollywood Boulevard kriegen. Und ich meine, er hat zwar in Filmen mitgespielt. Ich erinnere mich da an irgendwie Wayne's World oder so. Aber das waren ja eher so ganz kleine Nebenrollen nur.
Aber ja, was glaubst du, ist er wirklich, also noch mit der Filmrolle oder der Titelrolle Al Bundy da irgendwie verbunden oder nervt ihn das schon mittlerweile?
Weißt du da was? Nee, der weiß doch, dass er damit groß geworden ist. Ich habe auch mal ein Interview mit ihm gesehen, also der kann das voll und ganz ertragen. Übrigens hier seine damalige Serienpartnerin Katie Siegel, die war auch mit anwesend, also die damals bei Al Bundy seine Frau gespielt hat, die war auch mit da, bei der, als er den Stern bekommen hat. Also es war richtig schön, könnt ihr euch auf YouTube, vielleicht finden wir es noch, dann machen wir es mit in die Shownotes rein.
Auf jeden Fall. Noch zum Thema bei Al Bundy dabei gewesen. Christina Applegate macht jetzt auch eine neue Show wieder. Und da fanden wir, Erik, du fandst doch die auch, Samantha Hoof, auch nicht schlecht eigentlich, ne? Damals.
Habe ich nie gesehen.
Echt? Hast du nie gesehen?
Nie gesehen.
Die war jedenfalls echt cool.
Aber die fand ich nicht schlecht.
Ja, ja, natürlich. Ne? Die ist nicht schlecht gewesen damals, auch abgesetzt, nicht abgesetzt worden oder irgendwie ausgelaufen, keine Ahnung.
War ein bisschen die mysteriös, oder?
Jetzt. Nie so mysteriös wie Warehouse 13 war die nicht, aber...
Wir brauchen einen Running Gag heute in der Folge.
Okay. Hast du noch mysteriöse Nachrichten?
Ja, Eddie Murphy wird die Oscars moderieren nächstes Jahr. Ich habe es erst für einen Hoax gehalten und es dann aber tatsächlich, und wo ich mir dann näher drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, passt eigentlich. Also kann nur gut werden.
Ich finde ja die Synchronstimme immer noch, also früher fand ich die ja richtig geil, Beverly Hills Cop, tralala, mittlerweile weiß ich, dass er auch ordentlich reden kann im Original. Und seitdem nervt mich die Deutsche nur und die Original ist eigentlich doch.
Ich finde die deutsche Synchronstimme aber bei Eddie Murphy eigentlich relativ gut gemacht. Und damals, wenn du überlegst, wie schnell der gesprochen hat, Beverly Hills Cop, wir haben ja damals, jetzt kann ich es ja verraten, ist ja bestimmt verjährt, wir haben damals in DDR, lief der im Kino, Beverly Hills Cop, und wir haben damals den Sound auf Kassette aufgenommen. Wir haben einen Kassettenrekorder mit ins Kino genommen und haben dann quasi als Hörspiel haben wir uns das dann angehört. Und deswegen konnte ich den dann halb auswendig sprechen. So, wie kann ein Typ wie ich, angezogen wie ich, einfach so in ihr Lager ausmarschieren und hier rumstochern, ohne dass mir irgendjemand irgendwelche Fragen stellt. Genau, aber ich krieg's jetzt nicht so gut hin, ich weiß. Aber das war schon richtig gut gemacht. Also die Stimme hat voll gepasst.
War auf alle Fälle geil.
Ted Danson, den vielleicht manche kennen aus Cheers und aus einer meiner aktuellen Lieblingsserien Bored to Death, die auch bald wieder startet auf irgendeinem Pay-TV-Kanal in den USA, Showtime oder so. Der wird jetzt den neuen Chef bei CSI Las Vegas übernehmen.
Also Alex, dünkt dir nicht auch, dass wir das nicht im letzten Podcast schon besprochen
haben? Dachte ich auch, aber jetzt haben wir ja diese CBS-Vorschau gesehen.
Achso,
und da hat man ihn in Aktion gesehen. Also beim letzten Mal, als wir es besprochen haben, hieß es ja nur, er kommt zu CSI Las Vegas. Aber bei dieser Vorschau hat man gesehen, er wird der neue Chef. Und die drehen dieses ganze CSI wohl ein bisschen ins Lustige. Also zumindest er kommt ja eher so aus der lustigen Ecke und die versuchen dann wohl Humor reinzubringen. Ich weiß nicht so ganz, ob das gut geht. Also CSI ist eigentlich für mich immer so ein sehr sachliches Ermitteln und Spuren finden und Aber dass das jetzt so ein bisschen ins Lächerliche wird sich zeigen. Ich mag zwar den Ted Danson sehr, also speziell für seine Rolle in Bored to Death, aber ob ihm dieser Schuh passt, mal schauen.
Vor allem kann ich mir ehrlich gesagt auch CSI lustig nicht vorstellen. Ich denke mal vielleicht, dass das bloß der Pilot quasi der neue Auftakt ist und das so ein bisschen eine Hommage an ihn ist und dann das wieder ins Normale geht und dann
glaube ich
macht
nicht.
Keinen Sinn. Also ich finde...
Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie den so lustig einführen. Der liegt da irgendwo im Fußboden rum und wird sich zeigen. Also ansonsten die nächste News auch eben aus dieser CBS-Preview. Also wir müssen sehen, ob wir die irgendwo bei YouTube verlinken können, wo sie halt ein bisschen länger online bleibt. Die Links verschwinden halt immer relativ schnell. Lock, also wie hieß er gleich? Verdammt.
Anthony Quinn. Nee.
O'Quinn oder so, ne?
Terry O'Quinn, Mensch.
Terry O'Quinn, genau.
Wir sind ja so gut hier bei dem Podcast.
Wenn Annemarie nicht da ist, hier, das ist immer aufgeschmissen. Annemarie, komm zurück!
Bitte, wir haben alles nicht so gemeint. Der Anfang des Podcasts, der war nicht so gemeint.
Nicht wirklich. Also, auch in dieser CBS-Preview zu sehen, Hawaii 5.0 wird halt kurz erzählt und man sieht so ein paar Szenen aus der nächsten, aus der Pilotfolge von der nächsten Staffel. Und man sieht eben, wie Locke alias Terry O'Quinn auf die Insel kommt und da geht er mir das Herz auf als alten Lost-Fan, ne? Wie er da so die Insel betritt und dann auch noch mit Jin, beziehungsweise wie heißt er hier im Film, weiß gar nicht, wie er da mit ihm irgendwie rumfeigst und so, herrlich, ey. Also einem Lost-Fan geht da echt das Herz auf.
Mal noch eine andere Frage, weil du gerade bist, es hat zwar nicht direkt mit Serien zu tun oder in gewisser Weise schon, habt ihr beiden den Harald Schmidt gesehen?
Ja.
Den Neuauftakt? Ist ja quasi
durchaus auch als, ja, ist ja jetzt schon die 16. Staffel.
Ist 16, echt 16 Jahre? Macht er das schon, oder was?
Hat er gesagt,
ja.
Gestern.
Achso, nee, ich habe es nicht gesehen, deswegen...
Du hast es nicht gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Willst du mit uns drüber reden? Das ist
nein, ich wollte gerne wissen, ob es sich lohnt, das zu sehen.
Selbstverständlich.
Der gleiche Humor, gut, ja. Platter, anders, neuer, frischer oder das gleiche Zeug in grün?
Platt ist er nicht. Der hat schon Charakter, Stil.
Also ja, war eine Frage. Also...
Einer der besten im Fernsehen überhaupt. Und wie hat es heute DWDL geschrieben? Irgendwie mit Harald Schmidt kehrt endlich wieder Relevanz in das Sat.1 Abendprogramm zurück. Ja. Das kann ich eigentlich so voll und ganz so stehen lassen, weil ich habe Sat.1 jetzt außer Mentalist und Hawaii 5.0, was ich ja auch eigentlich nur zum zweiten Mal geschaut habe mit meiner Freundin halt, weil die es auf Deutsch sehen will. Ansonsten gucke ich Sat.1 nie und das ist jetzt für mich echt ein Grund da, jeden Abend, ich nehme es mir meistens auf und gucke es dann irgendwie früh oder so beim Frühstück und da kann man ja die Werbung schön verspulen und dann ist die Sendung netto auch viel kürzer als die Stunde, die sie sonst geht, weil 23:15 ist mir echt zu spät da. Aber
du musst extra schlafen.
Ja, selbstverständlich. Nach dem Sandmann geht es mal wieder bei der nächsten Fernsehserie werden. Also ich fand die erste Sendung sehr gelungen. Ich fand es gut, dass es sich mehr um ihn gedreht hat. Jetzt keine Einspielfilme, wie es ja sonst häufig der Fall ist. Er hat sein Programm gemacht. Es waren ja Gäste da. Zum Beispiel Olli Dietrich hat man ja vorhin schon erwähnt. Es war Habi Kerkeling da. Das sind natürlich zwei Haudegen. Und natürlich wieder... Sein Bandleader war ja auch wieder mit am Start. Sidekick hat er jetzt noch keinen, muss man sagen. Ist vielleicht auch ganz
gut. Also.
Ich fand den Manuel Antrag schon manchmal ganz nett, weil der hat halt so ein bisschen auch so die moderne Technik in die Sendung reingebracht, wenn es halt um irgendwelche Themen ging, was weiß ich, Facebook, Twitter, irgendwas. Da kennt sich halt Harald Schmidt nicht ganz so aus und der Manuel Antrag hat sich ja halt dezent zurückgehalten. Also ich sag mal, einen Olli Pocher braucht's nicht. Ja.
Nee, der war auch nur nervig.
Und man hat ihn überhaupt nicht vermisst, den Olli Pocher. Also du hast die Sendung geguckt, also hinterher ist mir eingefallen, ja, okay, früher hat es halt mit Olli Pocher. Hast du gesagt, nee, braucht's gar nicht.
Mal eine andere Frage, Erik, weißt du, warum, also wie die Umstände sind, dass er bei ARD aufgehört hat und bei Sat.1 wieder gelandet ist? Also Kohle wahrscheinlich, okay.
Bestimmt.
Oder wollte ARD die nicht mehr haben, Harald Schmidt?
Die Quoten sind runtergegangen, oder? Das war doch...
Ist das bei ARD ja, relevant, die Quoten?
Ja, eben, das würde mich ja auch wundern, dass da einer auf Quoten schaut, also...
Ich glaube eher, es liegt daran, guck mal, bei Sat.1 sind jetzt ein paar Gesichter weggegangen vom Sender. Es ist ja, Kai Pflaume ist ja nicht mehr da und etliche andere auch nicht. Sat.1 hat definitiv wieder ein Gesicht gebraucht für den Sender. Das, was bei Pro7, wenn du Pro7 sagst und fragst, was ist so das Aushängeschild, kommt jeder mit Stefan Raab. Und genauso haben ja andere Sender so ihr Aushängeschild. Und fürs ZDF war es lange Zeit Thomas Gottschalk. Und Sat.1 braucht einfach sowas und ich sag mal, koste es, was es wolle, ja, du brauchst halt eine Identität als Sender, das ist ganz wichtig. Du musst dich über irgendwas definieren, deswegen bezahlt ja auch Pro7 dem Stefan Raab so wahnsinnig viel Kohle, obwohl der abends hat er zwar auch seine Einschaltquoten, aber die könnten doch auch manchmal besser sein, ne? aber der macht halt auch so Shows und gibt halt dem Sender Identität und das hat halt Sat.1 gefehlt. Da würde ich mich nicht wundern, wenn sie mit Geld richtig gewunken haben. Und ja, warum nicht? Ich meine, und es passt auch viel besser als bei ARD, fand ich. Es hat sich angefühlt so, als wäre das die richtige Variante. Damals bei im ARD habe ich immer gedacht, ja, weißt du, und dann bist du irgendwie gewöhnt, jetzt müsste Werbung kommen, da haben sie Musik gespielt und so. Und es ist schon, trotz der Werbeblöcke, ist es irgendwie viel angenehmer, Harald Schmidt zu gucken, weil es auch ein bisschen gerafft ist. Es ist nicht so viel Palaver, sondern ja, er muss sich halt insgesamt in ein engeres Korsett da reinzwingen und hat halt trotzdem alle Möglichkeiten, die ihm als Privatsender offen stehen. Du hast halt beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja doch viele Gremien und die beraten dann und darf man das sagen, darf man das sagen. Und bei Privatfernsehen ist natürlich etwas lockerer. Hat natürlich auch seinen eigenen Heimatsender jetzt Sat.1 wieder ein bisschen auf die Schippe genommen und das ist ja das, was die Leute auch sehen wollen. Da war er eigentlich immer am besten. Also ich habe ja damals, wo der anfing, jetzt irgendwie Mitte der 90er, habe ich das ja auch jeden Tag geguckt und ich bin echt froh, dass er jetzt wieder bei Sat.1 ist und ich hoffe, es wird gut und also es ist ja schon gut, aber es können natürlich noch besser werden und ich freue mich drauf und werde das jetzt auch wirklich fast jedes Mal gucken, wenn es mir möglich ist. Das war's.
Also ich bin gespannt, wie gesagt, ich habe es gerne mal geguckt, ich habe es nie regelmäßig geguckt, immer nur mal aufgenommen und dann halt nochmal nachgeschaut, aber ansonsten war auch nicht so der Zug da, dass ich es unbedingt gucken musste und deswegen war ich mal war einfach gespannt, ob es jetzt schon irgendwie besser oder anders ist. War einfach mal interessant. Okay, kommen wir jetzt vom deutschen Harald Schmidt sozusagen zu der nächsten Show, die im Comedy-Sektor eigentlich ganz gut angelaufen ist und Louis C.K. sollte ein paar Leuten bekannt sein. Die Show heißt Louis, Erik, und du kannst uns mal ganz kurz sagen, worum es da eigentlich geht.
Oh, das kann man ja relativ kurz fassen, würde ich sagen.
Ist also nicht viel zu erzählen
Louis, eigentlich. Ja. Was sich schreibt, wie, wenn ihr den Titel von Modern Talking Brother Louis kennt, also L-O-U-I-E, geht es halt um einen Stand-Up-Comedian. Also ich war am Anfang etwas verwirrt, ich dachte, oh, ist das jetzt die Serie oder so. Geht es halt um einen Typen, der macht so Stand-Up-Comedy und du siehst halt immer einen kurzen Ausschnitt aus seinem Programm und dann wird weggeschnitten und dann sieht man ihn in seinem normalen Leben, was er so macht und tut. Er hat halt zwei Kinder und hat halt Probleme mit und ohne Frauen und lebt halt in New York und da gibt es ja sowieso die abgefahrensten Typen dort in New York und das Ganze ist sehr preisgünstig produziert und das mag ich eigentlich und es ist auch eine sogenannte, ich glaube eine Single Camera, also ist jetzt nicht mit vielen Hin- und Herschnitten aus zig Perspektiven, sondern es ist wirklich eine Kamera und man ist halt so wie der Beobachter, ja, man verfolgt ihn oder man läuft hinter ihm her oder guckt ihm über die Schulter oder guckt quasi ja dem Gespräch zu, was er mit jemand anders hat und man ist halt relativ nah dabei. Es ist mit einer, also vom Gefühl her würde ich sagen, mit einer Handkamera gedreht. Es ist wirklich nahe dran, also jetzt keine Kranaufnahmen oder keine Kamerafahrten auf dem Rail oder so, sondern wirklich irgendwie so Steadicam, schätze ich mal. Und dadurch gewinnt der Film die Serie eine unheimliche Atmosphäre und die Witze im Stand-Up-Bereich, ich dachte erst, boah, das ist überhaupt nicht witzig da, die Folge, die ich gesehen habe, die Pilotfolge. Aber dann, also im Stand-Up Teil, das hat sich erst aufgebaut und dann, nachdem er die Anfangsstory erzählt hat, die Einleitung, die mäßig witzig war, ja, also ich fand die nicht so, könnt ihr vielleicht nachher auch was dazu sagen, vielleicht fandet ihr sie anders, dann hat es auf einmal so einen Punkt erreicht, wo man sich halt weggeschmissen hat, weil dann hat er speziell in diesem Stand-Up-Bereich alle Grundlagen geschaffen für die nächsten Jokes, die dann wirklich voll gesessen haben und voll gezündet haben und zwischendrin waren halt immer so diese Umschnitte in sein normales Leben, wo er wirklich total absurde Sachen erlebt hat, eben in New York, weil irgendwelche Nachbarn die halbnackig die Tür aufmachen und mit seinem Date, was er da hat, wo er mit der irgendwie mit der U-Bahn da reinfährt und was essen gehen will und mit seinen Kindern, die irgendwo auf einen Schulausflug wollen. Und er macht noch so einen freiwilligen Job in der Schule, wo seine Kinder sind, die sind auf so einer öffentlichen Schule. Und da gibt's halt ganz wenig Lehrer nur und er hilft da halt ein bisschen mit, weil ansonsten steht da so eine Jamaikanerin da irgendwie 300 Kindern gegenüber und wird da gar nicht Harre und so.
Das fand er ja gerade cool, dass das bei der Essensausgabe eine Jamaikanerin ist und die halt, keine Ahnung, 200 Kinder voll unter Kontrolle hat.
Wir wollen ja nicht alle Witze jetzt, weil da ist dann auch noch so ein Thema, was er dann dort macht, um den Kindern zu helfen, also beim Mittagessen und so.
Da musst du mir nochmal ganz kurz erklären.
Milchtüte.
Milchtüte. Nee, es ging, ja, das war auch geil erklärt. Wir fragen erstmal ganz kurz Alex. Alex, wie hat dir denn die Show gefallen?
Also.
Versuch mal dahin.
Also. Mit wenigen also Worten zu erklären, deine Entrüstung, deine Begeisterung zum Ausdruck zu bringen.
Also wie ihr wisst, wie die Fangemeinschaft schon weiß, ich bin ja nicht so der große Comedy-Fan.
Ein Alex und Comedy.
Ich gucke also, ja mehr so die Mysterie-Geschichten so, weißt du?
In deiner Poststudienphase.
Richtig. Ich bin ja noch relativ jung. Ich muss da noch hinkommen, wo ihr seid. Und deswegen, ich bin nicht so Comedy-affin.
Ja, unser eigenes.
Und ich muss sagen, Erich, bitte unterbrich mich jetzt nicht. Ich muss sagen, das war jetzt auch nichts für mich. Ich habe den Witz nicht verstanden. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich war kurz vorm Ausschalten, habe mich durchgequält durch die erste Folge und habe dann gesagt, nein, das ist nicht meins. Ich beende dieses Intermezzo jetzt hier mit der ersten Folge und gebe das in die Annalen meiner Serienarchives ab und sage nein, ich bin dagegen.
Ich kann das zum Teil nachvollziehen. Ich habe das ja mit meiner Freundin zusammen gesehen, die meinte auch, es wäre das langweiligste und uninteressanteste gewesen, was sie seit langem gesehen hat. Drauf gekommen auf die Serie Louis sind wir ja, weil das ein Hörer uns empfohlen hat. Und ich, im Gegensatz zu meiner Freundin und im Gegensatz zu Alex, kann ich der Serie ein bisschen was abgewinnen. Ich finde auch, dieses Art von Humor ist schon in gewisser Weise gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu. Aber ich glaube, manchmal ist sie auch einfach ein bisschen auf einer anderen Ebene sozialkritisch. Zum Beispiel Erik, wo er das mit diesen Autos erzählt, das ist halt, keine Ahnung, man könnte sich jetzt ein ganz teures Auto kaufen oder man könnte sich ein einfaches kaufen und vom Rest des Geldes halt irgendwie Kinder in der dritten Welt helfen oder sowas. Aber macht er halt nicht, ne? Und trotzdem, also das ist halt irgendwie schon, da ist schon ein bisschen mehr dahinter als nur.
Ich sag mal, der Stand-Up-Teil, der hatte schon Pep. Also ich weiß es nicht, wie es, ich bleib da auf jeden Fall dran. Also mir hat es eigentlich, es hat mich jetzt nicht so aus dem Hocken vom Hocker gehauen oder aus den Socken gehauen. Aber ich mag solche Single-Camera-Sachen, die so ein bisschen einfach gedreht sind, so wie jetzt Always Sunny in Philadelphia oder solche Sachen mag ich eigentlich. Und wenn das so preisgünstig gedreht ist und da jetzt nicht so ein riesen Studio da mit zig Millionen, nein, Butter, das ist eigentlich immer ganz gut, wenn da irgendwie wenige Personen sind, die da wirklich mit Herzblut dran sind. Das merkt man dem eigentlich auch schon ein bisschen an.
Ja, der Typ hat es ja auch drauf. Der hat ja für Seinfeld, glaube ich, hat er bestimmte Sachen geschrieben. Der hat für die Late-Night-Show Sachen geschrieben. Der heißt bei relativ vielen so aufgetreten und meistens, wie gesagt, als er selbst, also hier Louis C.K., ist schon eine Hausmarke sozusagen. Der hat schon irgendwas drauf, und aber ist halt eine ganz eigene Art von Humor. Also man muss es schon mögen. Also insofern ist es wahrscheinlich nicht für jeden so richtig gedacht.
Aber es geht ja nur irgendwie 20 Minuten oder so. Na, also das kann man ja mal gucken und sich mal sein eigenes Urteil bilden.
Die einzige Frage, die ich habe, Erik, in dem Film, was ist der eigentlich für ein Beruf? Weil er ermöglicht den Kindern nachher ja noch eine bestimmte Sache, wo ich mir sage, wie bezahlt er die oder habe ich irgendwas verpasst?
Wen bezahlt er?
Ja, als er mit dem Bus da in Brooklyn, ja. In The Bronx.
Harlem.
Oder in Harlem. Hängen geblieben sind und dann kommt da plötzlich, den Gag verraten wir jetzt nicht, aber
Ja, du hast doch gesagt, ich soll auf der Autobahn fahren.
Das ist so geil, wo die einsteigen, so, das ist auch die Art von Humor.
Der Typ,
wo soll's hingehen? Der Busfahrer fragt dann, ja. Und dann sagt er, naja, hier nach da und da. Und dann sagt, ja, wie soll ich da langfahren? Naja, fahren Sie erstmal geradeaus.
Fahren Sie erstmal los.
Was ist auf dem Highway?
Da kann ich gar nicht lachen über sowas. Also.
Dann hast du noch nie solche Leute erlebt, die einfach so völlig resistent sind. Und
wo er dann im Schulamt anruft und sie dürfen auf Highway so, dürfen sie gar nicht fahren mit Kindern.
Genau, dann sagt er es dem Busfahrer, sie haben doch gesagt, ich soll. Also ich fand schon, manche Witze waren schon gut. Also, ja.
Oder wo der Alte drinnen sitzt, wo der Reifen platzt und der drinnen sitzen bleibt, das ist nicht mein Job.
Und macht einfach seine Zeitung auf, der Busfahrer. Oh ja, das war schon lustig.
Also hat schon was. Also vielleicht für jemanden, also wenn Hörer das schon, ich weiß nicht, wie viele Staffel ist das gerade, die da läuft? Also da kommt schon ein bisschen was zusammen.
Und es sollen auch sehr viele Gaststars noch erscheinen, zum Beispiel Ricky Gervais, Stephen Root, Matthew Broderick, ne? Bekannt aus Wargames zum Beispiel. Oder was hat er denn aktuell gemacht, weiß gar nicht. Chris Rock auch, Joan Rivers und Doug Stanhope, wer auch immer das ist.
Dann einfach mal wieder an die, die alle 26 Episoden, die es da bereits gibt, schon gesehen haben, einfach mal uns mitteilen, ob das gleiches Strickmuster, Folge 1, durchgezogen wird durch alle Folgen oder ob es da noch ein bisschen Abwandlung gibt. Oder ob diese Stand-Up-Comedy zum Beispiel auch immer den, zwar schon 50%, oder, Erik?
Ja, würde ich fast sagen. Aber es hat schon thematisch, hat es auch zu der Story gepasst.
Ja, passte super. Hat sich prima entwickelt.
Aber es war dann teilweise ziemlich absurd. Und wenn ich hier lese, um was es da noch so alles gehen soll, um welche Themenbereiche, also die erste Folge war ja noch relativ, ja, sag ich mal, ging es halt um Beziehungen. Aber da kommen dann halt solche Sachen wie Divorce, okay, passt. Sex, Depression, Sexual Orientation and Catholic Guilt. Also, klingt schon mal sehr interessant. Ich werde bestimmt noch weiter gucken.
Die breite Masse quer durchs Beet. Aber Alex, bei Sex müsste doch auch für dich was dabei sein?
Ja, ne, finde ich zu plakativ, zu einfach, zu billig. Da fehlt mir einfach das Mysteriöse drin. Mag ich nicht, danke.
Die mysteriöse Nackte, die sich ins Bild drängt. Nee, also schaut einfach mal rein. Also Louis ist schon ein dunkler Humor irgendwie, eigenwillig, nicht Mainstream, aber trotzdem hat seine echt unterhaltsamen Momente. Aber es ist vielleicht auch eine Sache, wo Männer eher was davon haben und so Weicheier wie Alex, nee, können einfach nichts abhaben damit. Kommen wir jetzt zur eigentlich letzten Show des Abends. Das ist wieder mal eine Retro-Serie. Wurde ja immer mal gefordert und wir gehen natürlich auch auf die Hörer ein und wenn Vorschläge kommen, kommen immer mal noch ein paar. Haben wir uns, beziehungsweise ich muss zugeben, ich habe mir ausgesucht, ein Herz und eine Seele. Werden jetzt die einen denken, heißt das nicht hart, aber herzlich? Nein, ist es nicht. Es ist schon die deutsche Serie aus den 70ern und jetzt wird Erik vor Freude strahlen von Wolfgang Menge.
Agentin mit Herz.
Ne?
Agentin mit Herz.
Agentin mit Herz auch nicht. Ein Herz und eine Seele. Da spielten grandiose Schauspieler mit. Heinz Schubert, wer kennt ihn nicht? Dieter Krebs, der nun leider viel zu früh gestorben ist. Und Hildegard Kregel, wo ich im Vorfeld gesagt habe zu Alex, zum einen, dass es die immer noch gibt und zum anderen, dass die sich fast besser entwickelt hat im Laufe der Zeit. Aber egal. Worum geht's bei Um Herz und eine Seele? Es ist eigentlich so das typische Zeitbild der 70er und gleich in der Eröffnungsfolge sozusagen, der ersten Folge, erfährt man so ein bisschen, welches Geisteskind Ekel-Alfred ist. Das ist nämlich so Alfred Tetzlaff, aber alle nennen ihn eigentlich nur Ekel-Alfred. Der ist so ein typisch biederer Deutscher, der nach Hause kommt, seine Frau muss zu Hause sein, muss ihm das Essen gemacht haben, muss ihm den Ofen angeheizt haben, muss so ein bisschen die warmen Puschen schon bereitgestellt haben. Und wenn das alles nicht so passt, wie es passt, dann regt sich Alfred auf und zwar tierisch, beziehungsweise kritisiert das ganze System halt an. Dazu kommt noch Rita, das ist seine Tochter, die ist mit dem Sozialistenpack, Sozialistenschwein, Alex, wie haben sie ihn immer genannt?
Kommunistenschwein.
Kommunistenschwein zusammen und das ist Michael und der ist halt Dieter Krebs da. Aber Dieter Krebs, verdammt jung noch, wie gesagt, 70er, hat noch keinen Bauch, hat noch volles Haar, relativ groß, relativ schlaksig, aber Sozi durch und durch und das gefällt so einem, weiß ich nicht, CDU-Wähler, Alfred Tetzlaff überhaupt nicht. Und das Lustige ist halt, es ist halt wirklich perfekt, passt perfekt in die Zeit rein. Es gibt Telefon zu Hause, gibt's noch nicht. Das heißt also, die gehen immer auf die Straße in die Telefonzelle, die irgendeiner aus dem Block umgebaut hat, sodass man da auch Anrufe annehmen kann. Und Alfred ist nicht besonders groß, ich würde sagen so 1,60, wenn überhaupt. Und versucht hat da immer mal so ein Gespräch abzuwirken, was ein anderer dort tätigt, so nach dem Motto, das ist eine öffentliche Telefonzelle und hier nimmt man keine privaten Gespräche an und sowas. Hat auch mit Ausländern, das ist so wahrscheinlich gerade so die Zeit gewesen, wäre mal interessant, das rauszukriegen, in den 70ern, wo so diese ganzen Italiener nach Deutschland kamen und so die Pizza erstmal eingeführt haben und er ist mit diesem ganzen Zeug überhaupt nicht einverstanden, er isst das auch nicht, weil er denkt, die Mafia versucht jetzt in Deutschland das Geld zu waschen und nur deswegen sind die ganzen Italiener da. Eine grandiose Szene ist halt auch, wo er nach Hause kommt, eigentlich irgendwie Hunger hat, nichts zu essen da ist und die Frau ihn fragt, ob sie ihm schnell Pasta machen sollte oder sowas und er dann nur darauf antwortet, heiße ich Alfredo und nee, will er nicht. Er will halt schön Thüringer, diese Thüringer Klöpse, nee, wie heißt nicht Thüringer Klöpse?
Klöße?
Thüringer Klöße.
Halsberger.
Mit Kapern, ja, keine Ahnung.
Und Königsberger
Klöpse haben. Oder
wie kannst du die nach Thüringen legen?
Na, keine Ahnung. Dich. Oder ein schönes Kotelett oder irgendwas Schönes. Eine schöne Bockwurstmeiner immer. Früher hat man eine schöne Bockwurst gegessen und heute isst man halt dieses blöde Pizzazeug. Ich finde, ich kann immer noch total drüber lachen und ich finde es halt noch unheimlich interessant und sind halt viele politische Anspielungen mit dabei. Gab auch nur 2 Staffeln und das muss sagen, es gab dann auch so ein bisschen eine Besatzungsänderung, also wurden dann so ein paar Charaktere ausgetauscht, was nicht so toll war. Zum einen Dieter Krebs ist in der zweiten Staffel nicht dabei, die eigentliche Mutter Else Tetzlaff.
Der Krebs war immer dabei gewesen.
Nee, der ist in der zweiten nicht dabei, der ist nur in der ersten Staffel dabei und in der zweiten ist es dann Klaus Dahlen. Das ist halt ein bisschen dann so ein Stilbruch und ich glaube, der ein oder andere hat auch schon mal die grandiose Silvesterparty-Folge gesehen, die dann mittlerweile auch dann, glaube ich, in Farbe ist oder ob die nachkoloriert wird. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann trinkt sich halt Alfred ein bisschen eins an, tanzt mit jeder dann so einmal. Ich weiß nicht, Alex, dir geht's.
Du meinst die Karnevals.
Oder Karneval, könnte auch Karneval
sein. Ja, ich glaube Karneval.
Wo jeder anbändelt und dann auch seine eigene Tochter so angräbt, bis er merkt, dass es seine Tochter ist. Also, passt schon.
Gott.
Ja, nein, passiert nichts, aber er schlägt ja auf den Pupser oder auf den Arsch und wie auch immer und merkt dann, dass es seine eigene Tochter ist, weil er schon einen Tee hat.
Meine Frage, die Serie, die lief doch irgendwie Anfang der 70er. Wann Richtig. Hast du die eigentlich geguckt? Ja.
Immer wieder eine Wiederholung.
Wird wiederholt ohne neue. Ende. Noch, ich habe sie noch live, als sie damals rauskam, ne, direkt auf DVD mir gekauft und geguckt. Nee, ich weiß nicht. Also
Beta-Video.
Super 8. Band noch. Und mittlerweile kriegst du die halt auf DVD und also die lohnt sich echt. Also wer so ein bisschen den Zeitgeist mag, wer so ein bisschen die Art von Humor mag, die sind auch relativ lang, sind immer so eine Dreiviertelstunde, hat vielleicht hier und da auch ein paar leichte Hängerchen, aber einfach so dieses
ja, man muss ja auch,
drumherum ist schon ganz cool.
Muss ja auch sagen, dass die immer vor Live-Publikum aufgenommen haben, ne? Das ist immer alles um ein Stück gedreht worden.
Also müssen sie dann geschnitten, ich weiß es nicht.
Aber die haben das schon live dann vor den Leuten gespielt und ist immer, die kommt auch immer jetzt in den dritten Programm, ab und zu kommt man in eine Folge abends oder sowas.
Das Ding ist ja auch echt zeitlos. Und mir fällt gerade noch eins ein hier, langhaarige bolschewistische Hyäne zum Thema Dieter Krebs und der Sozi, der er eigentlich mag. Was magst du da eigentlich daran, Alex? Also dass es auch so politische Sachen angespielt werden, ja, angesprochen werden, die Zeitgeist waren?
Ja, aber oder? Einfach der Wortwitz, was der dann immer raushaut an Sprüchen. Der kloppt ja wirklich einen Spruch nach dem anderen. Und das ist einfach es hat einfach immer noch Brisanz und immer gut ist auch immer, wenn er so mit Napoleon verglichen wird, wenn er immer so da steht mit der Hand so im Revers oder im Hemd, dann ist er immer so ein kleiner Diktator dann immer da zu Hause. Und also das ist wirklich noch, es hat immer noch Präsenz. Also
ein kleiner Haustyrann, der seine Frau drangsaliert, der in der ersten Folge, weil ich ihn nochmal gesehen hatte, fällt mir halt auf, da ist so ein Küchenschrank, da macht er auf und sucht, glaube ich, Zucker oder Salz oder, nee, er streichelt, sucht er eigentlich. Und dann zieht er das eine raus, da steht Mehl drauf, ist Zucker drin und dann kippt da erstmal ein bisschen Mehl so hin, lässt alles draußen stehen und die Frau muss es nachher wegräumen und kriegt eigentlich nichts so richtig auf Beine irgendwie selber, aber ist nur am Rummeckern.
Ja, das hat schon, ich glaube, der wollte einen Schweinebraten machen ja, in dieser Folge.
War das nicht? Ja, nee, aber er hätte sich die machen sollen, hatten aber dann verbrennen lassen im Ofen, was dazu führt, dass dann, als dann dort Dieter Krebs noch so mal die werte Damen auf ein Essen einlädt und was nach Hause mitbringt, so Brathähnchen und wie gesagt Pizza und sowas, er halt so richtig loslegt und eigentlich war noch ein Kotelett im Kühlschrank, was er dann gegessen hat, aber nur so halb und dann wieder rausgeschmissen hat und dann rumgemeckert hat, dass er halt irgendwie am Verhungern ist.
Ja.
Wolfgang Menge, der Produzent, hat später nochmal das in den 90ern oder Anfang 2000 nochmal versucht, so ein ähnliches Ding zu machen. Alex, das kennst du bestimmt auch noch, Motzki.
Ja, war auch nicht schlecht.
Ich fand's damals genial, gab's aber nur eine Staffel, 13 Episoden und nie wieder. Ich weiß nicht, warum das damals nicht so gegangen ist. Aber muss ich mal gucken, ob es das auf DVD gibt, weil das wollte ich mir auch nochmal angucken. Das war eigentlich echt klasse. Da ging es darum, nicht nur dem Ossis, die alle irgendwie doof sind und so dieser Wendekonflikt sozusagen damals. Okay, also ein Herz und eine Seele ist auch, wenn es schwarz-weiß ist und auch hornalt ist. Ich gucke gerade mal nebenbei, wie viel Euronen man das auf Amazon mittlerweile kaufen kann. Echt ein heißer Tipp. Dieter Krebs, der ist nun leider nicht mehr, aber die Folgen kommen immer noch. Und weiß ich, hast du ein persönliches Highlight von diesem Ein Herz und eine Seele, Alex? Irgendwas, was dir, wenn du daran denkst, in Erinnerung
bleibt? Ja, was sehr gut war, ja, auf jeden Fall, wo die Ossis, der Ostbesuch halt von dem Dieter Krebs da waren und die dann halt da auch sehr, sehr große Vorteile hatten gegen den Ostbesuch und dann halt auch da mit dem Fußballspiel der Ost gegen. Also die haben immer so aktuelle Themen aufgegriffen, wo dann in der Weltmeisterschaft DDR gegen BRD gespielt hat und dann halt auch der Ostbesuch da war. Mit der dicken Zigarre in der Hand, und das war schon sehr, sehr genial, dann, wo er dann da ein bisschen seine Vorurteile auch die Leute hat merken lassen, und das war so ein Highlight von der Serie.
Ich habe gerade mal geguckt, also ihr kriegt ein Herz und eine Seele, drei DVDs für gebraucht schon ab 7 Euro oder 8 Euro. Also, ja, ne? Also das Geld könnt ihr getrost mal auslegen. Ich weiß bloß, wie gesagt, nicht so richtig, warum die einmal farbig sind und einmal schwarz-weiß sind. Ob die die irgendwann nochmal nachgedreht oder nachkoloriert haben.
Ist es nicht einfach der Zeitpunkt gewesen, wo die dann von schwarz-weiß auf Buntfernsehen gewechselt haben?
Es könnte sein. Also die ersten Folgen sind auf alle Fälle noch schwarz-weiß, sind auch, also es spielt keine Rolle, ob die farbig sind oder schwarz-weiß, weil es ist halt trotzdem einfach unheimlich geil. Motzki kriegt man auch zu kaufen, können wir vielleicht irgendwann nochmal besprechen, ist nochmal ein eigenes Ding für sich. Ist so die gleiche Richtung, hat einer, der halt nur rumstinkert, sind aber nur 13 Folgen, ist also nicht wirklich viel und kostet auch noch 19 Euro, also kann man sich mal überlegen, aber eigentlich nicht schlecht. Erik, ist es dir nur irgendwie schwarz-weiß von den Augen wie Schuppen gefallen und so?
Also ein Herz, eine Seele. Ich kenne die Serie, ich habe sie nie geschaut. Ich sag mal, bei solchen Sachen, wie gesagt, ich habe es nochmal nachrecherchiert, die lief ja irgendwie von 73 bis 76. Also 76 war ich 2 Jahre alt. Also pff, da. Und wenn die dann später bei Wiederausstrahlung, das ist halt dann auch die Phase, wo du dann halt auch viele Sachen mit deinen Eltern zusammen guckst. Und meine Mutti hat das eigentlich nicht geguckt. Also deswegen, wir haben dann halt damals zu der Zeit, wo wir sehr begeistert waren, zum Beispiel Raumpatrouille Orion. Das ist ja auch so, die Drehe, weiß gar nicht mehr, wann das war.
Die habe ich zum Beispiel nie gesehen.
Dann Loriot habe ich damals viel geschaut, als ich klein war, wenn da was kam. Hier Didi Hallerforten, also solche Sachen eher. Also solche, während das hier, Egel Alfred sagt mir natürlich was. Und ich habe bestimmt auch schon mal in so eine Folge reingeschaut, aber ich habe die jetzt nie ernsthaft irgendwie geschaut.
Also, wer Lust auf derbes Arbeiter-Jargon, Viertel-Milieu haben will, den 68er noch ein Begriff ist und der mal Dieter Krebs in jungen Jahren sehen will und zufällig ein Herz und eine Seele noch nie gesehen hat, oder auch von den Jüngeren. Andersrum gefragt, Alex, glaubst du, dass es da was für Jüngere ist? Also sagen wir so Teenager,
ja,
die...
Ja, du musst halt einen gewissen geschichtlichen Background haben, so wie wir beide, und ein bisschen weltoffen auch sein und dich für sowas interessieren. Wenn du jetzt hier so einer bist, der jetzt nur unten auf der Straße rumhängt und... Nee, kann nicht. Aber einer, der jetzt da ein bisschen Interesse hat an Geschichte und an tiefsinnigen Sachen... Auch wieder wie wir, dann ist es auf jeden Fall was. Gut, Erik, ich weiß nicht, ob es jetzt für dich da was ist, dann, nee, Erik, dann lieber nicht, ne?
Aber. Ich sag mal so, für diese ganzen Leute, die in der S-Bahn irgendwelche Leute verkloppen und das dann mal schnell auf ihrem iPhone zwischendurch gucken wollen, zwischen zwei Schlägereien, ist das, glaube ich, nichts. Nee.
Aber das ist halt was unser Hörerprofil.
Was mich halt wundert, Alex, das ist doch nun. Das ist doch.
Och, wer atmet denn
hier? Alex, stirb doch mal leise hier. Das ist doch nur eigentlich eine Sitcom hier. Wie kommst du denn da zu dieser.
Oder, ach, auch war das wieder das Thema vor 10 Jahren, wo
ich Vorstudienzeit
habe, viel Zeit hatte. Und, ja.
Und außerdem ist das deutsches Kulturgut.
Westdeutsches
Kulturgut. Und Alfred Tetzlaff ist einfach. So. Das könnte eigentlich ein verkappter Nazi sein, oder, Alex? Also so ein bisschen.
Auch, dass er ein bisschen braun angehaucht war, der Gute.
Ich weiß gar nicht. Also fällt mir gar nicht keine Folge ein, wo es so richtig, aber der würde auch prima an die Zeit passen, oder? Wie du schon sagtest, so Napoleon, Napolieske Allüren, einfach klasse. Ist ein altes Ding, wir geben es zu. Ihr kriegt es schon relativ günstig zu kaufen, sucht euch einfach ein gutes Paket raus, guckt mal rein, weil mehr Geschichte nebenbei, also deutsche Geschichte, und in der Zeit kann man eigentlich kaum aufnehmen. Das macht schon was her. Lasst euch also vom Alter nicht abschrecken und davon, dass da schon ein Großteil, Heinz Schubert ist tot, Dieter Krebs ist tot, Helge Vettersen war die aus der zweiten Staffel, ist auch schon tot. Elisabeth Wiedermann, die Mutter oder seine Frau gespielt hat, ist Baujahr 26, also ich weiß nicht, wie lange dies noch macht. Also kann sein, dass bald der ganze Stab halt hinüber ist, aber die Serie ist unsterblich und einfach klasse. Ja, Erik, ich merke schon, wachsende Begeisterung keimt in dir auf.
Ich habe übrigens gerade rausgefunden, dass der Saul Rubinek aus Haven, dass der in Wolfratshausen in Deutschland geboren ist.
Das müsste dir ihn ein bisschen sympathischer machen.
Das weiß man aber auch, Erik. Also mein Gott, immer so Halbwissen.
Na, dann sag mir mal, wo er geboren ist.
Das soll
ich jetzt wissen, oder nicht, ne?
Und zwar wurde er nämlich im Konzentrationslager Föhrenwald geboren, in Wolfratshausen, genau. Weil seine Eltern waren Juden und die waren dort inhaftiert. Guck an, interessant. Gleich mal noch zum Thema deutsche Geschichte. Und,
ja, wir sind halt
und irgendwelche braun angehauchten, ne, um hier mal ein bisschen Gegenpol zu bieten.
Also ich verbitte mir ja, dass wir hier in irgendeiner Form braun angehaucht sind. Ja. Allenfalls Alfred Tetzlaff, und da sind wir uns nicht mal ganz sicher. Ich würde sagen, das war's für heute. Wie gesagt, die neue Saison mit neuen Staffeln, unendlich viel geht weiter. Mir ist nur gerade letztens in den Kopf gekommen, ich habe mir dann einen Gedanken gehabt in einer Woche, dass, wenn man es recht bedenkt, wir schon viel zu viel gucken, Erik, Alex. Ne? Also es gibt so viel Zeug, was jetzt wieder anläuft. Big Bang, How I Met Your Mother, Mentalist, Weiße Teufel.
Darüber können wir ja nicht nochmal reden. Das haben wir ja alles schon.
Nee, das machen wir auch nicht. Also allenfalls dann wieder zum Finale, wie großartig
aber
das war. Ann-Marie, ein kleiner Hinweis. Ich fand das Finale von The Good Wife nicht ganz so toll, aber ich glaube, um das richtig genießen zu können, muss man eine Frau sein. Nur mal so am Rande.
Aber wir können ja einen kleinen Teaser loslassen auf die nächste Folge. Und zwar die Serie, die ich vorstellen werde, die ist mir empfohlen worden, als ich letzte Woche in Hamburg war. Ich habe dort einen US-Amerikaner kennengelernt, der bei einer befreundeten Firma arbeitet. Und wir haben uns also du kannst ja mit US-Amerikanern eigentlich über alle möglichen Themen reden. Und wenn irgendwann das Gespräch mal einzuschlafen droht, ziehst du die Joker-Karten Film oder Fernsehen. Und dann sprudelt's aus den US-Amerikanern wieder raus ohne Ende. Und da habe ich mich auf sicheres Terrain begeben und habe das Thema TV-Serien angeschnitten. Und er hat tatsächlich eine meiner Lieblingsserien, It's Always Sunny in Philadelphia, guckt er auch. Und mein Arbeitskollege, der damals hier auch bei Fortsetzung folgt, die Serie damals mit besprochen hat, der war ja auch mit in Hamburg. Und der war natürlich auch gleich begeistert. Und das artete dann aus in einem Zitate und die Szene, und die war so lustig. Und wir haben halt unter dem Tisch gelegen. Und dieser Typ hat mir zwei Serien empfohlen, die so ähnlich sind und auch sehr lustig sein sollen. Ich habe in beide reingeschaut. Eine ist wirklich sehr lustig und die andere ist so, muss ich mal.
Und wenn du jetzt noch sagst, wie die Titel sind.
Nein, das sage ich nicht, sondern ich lasse mal, ich mal gucken, ob die Leute drauf kommen. Die Serie läuft schon eine Weile, ich glaube in der zweiten oder dritten Staffel auch, ist relativ erfolgreich. Die zwei der Schauspieler, die in der Serie mitspielen, haben schon ziemlich erfolgreich in Kinofilmen mitgespielt. Kennt ihr mit Sicherheit, wenn ihr ein bisschen ins Kino geht. Also für die Leute, die nie ins Kino gehen, die kennen natürlich nicht. Und die Serie hat was mit einer großen Banane zu tun. So, und jetzt, das ist euer Rätsel. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich meine. Mal gucken, wer es zuerst richtig raus hat.
Und wir haben sie anscheinend noch nicht besprochen, ne?
Wir haben sie noch nicht besprochen.
Was kann derjenige gewinnen, Erik?
Ruhm und Ehre.
Und einen Satz Autogrammkarten von uns. Ist das schön?
Von Ann-Marie.
Das wäre nochmal ein Ding. Oder ein Gutschein von Räder an.
Zum Bleistift. Wir werden es sehen. Okay, also, ihr seht, wir haben noch genügend Zeug da und mir graut es jetzt schon ein bisschen vor der neuen Saison sozusagen da drüben, weil mit Sicherheit ist da wieder einiges dabei, was man unbedingt mal gucken könnte. Insofern würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss, weil wir müssen weiter gucken, damit wir es bis zur nächsten Folge rechtzeitig schaffen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, guten Morgen, wie auch immer. Schön weiterlaufen oder einfach mal schön liegen bleiben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
www.fortsetzungfolgt.net
Wir sagen jetzt nicht, worum es eigentlich geht. Was mir dazu noch wieder einfiel, ist, dass anscheinend in Berlin doch relativ viele Blinde leben, oder?
Na, das war jetzt gemein. Das musst du rausmachen.
Ach komm.
Aber man sagt, unter den Blinden ist der Einäugige der König, ne? Nee, wie war das?
Doch, unter den Blinden ist der Einäugige König und ne, ein blindes Huhn und so findet auch ein Korn.
Man muss natürlich
sagen. Auge sehr wachsam.
Man muss natürlich sagen, das musst du natürlich auch rausschneiden, kannst gerne einen Outtakes nehmen. Es ist schon auffällig, dass wir hier das Interview mit dem Sebastian von Tuned In, diesen absoluten Serien-App hier und sonst was, kaum geht die Annemarie, also erstmal sie geht nach Berlin und dann ist sie gleich weg vom Markt. Ist schon auffällig, ne?
Ja, mag ja sein, wir wissen es nicht. Das müsste Annemarie jetzt oder was auch immer.
Hallo?
Hallo?
Ja.
Ist da noch irgendjemand hier?
Erik?
Ich bin noch da. Okay, du warst irgendwie weg.
Irgendwie war gerade bei mir.
Seltsam.
Sag mal, habe ich zufällig das Video weg an hier oder so? Nee.
Nicht, dass ich sehe.
Okay. Nicht, dass ich deine Bandbreite hier runterziehe.
Wir wollen es aber auch nicht sehen.